Montagsgespräch. Und im Montagsgespräch Fabian Wagner ist Berater bei der mobilen Beratung für Demokratie und gegen Rechtsextremismus in Thüringen, kurz MOBIT. Schönen guten Morgen, Fabian.
Guten Morgen. Ja.
Du hast Frankfurt angesprochen, das ist der Ort, wo du geboren bist. Bist du auch in Frankfurt aufgewachsen? Bist du ein echter Hesse?
Ja, ich bin ein echter Frankfurter, nicht Hesse, sondern Frankfurter.
Inwiefern? Was gibt es da für einen Unterschied?
Nö, das sagt man nur so, dass Frankfurt nochmal was Besonderes ist und man sich nicht so als Hesse sieht, sondern eher als Frankfurter Bub.
Als was man sich sieht, also die Frankfurter, das ist ja schon immer eine multikulturelle, eine bunte Stadt gewesen. Das ist zumindest die Außenwahrnehmung. Von innen sieht man das sicher nochmal ein bisschen anders, oder?
Ja, man nimmt es überhaupt nicht so wahr. Also das ist erst so was, was mir aufgefallen ist, als ich so nach Erfurt gekommen bin, aus was für einer multikulturellen oder migrantisch geprägten Stadt ich komme. Das fällt mir jetzt halt auf, wo ich sozusagen hier lebe und wenn ich dann zu Besuch nach Frankfurt komme, da fällt mir das erst auf, weil vorher war es halt für mich normal. Das war so das Alltagsbild halt.
Das ist ja das, wohin es eigentlich gehen sollte, Normalität, Alltag, dass man das gar nicht mehr wahrnimmt oder eben wahrnimmt, wenn man es eben nicht hat. Meine Tochter, die in Tübingen wohnt, die kommt auch regelmäßig hierher und sagt, mir fällt es auf, dass ich wenig ausländische Sprachen höre und dass es im Stadtbild ihr auffällt, dass sagen wenige Migranten, wenige Ausländer da sind und ich sage, ach so, und sie sagt, das fällt mir auf. Also für sie ist es Normalität, da wo sie herkommt. War schon für dich ein krasser Bruch, als du aus Frankfurt hierher gekommen bist?
Ja, also das war noch nicht mal so das Krasseste. Ich glaube, das Krasseste war, also ich habe ja dann auch vorher noch in Marburg gelebt, war einfach die Normalität von Thor Steiner Klamotten, muss ich sagen. Also als ich am Anfang morgens mit der Straßenbahn gefahren bin, mit den Schülerinnen und Schülern, da habe ich mich regelmäßig erschreckt, weil wenn man in Hessen, Marburg, Frankfurt irgendwie eine Person mit Thor Steiner sieht, dann denkt man, okay, das ist Nazi oder so. Und dass das hier so ins Alltagsbild reingehört, das ist wirklich das war das Erschreckendste für mich.
Erklär bitte nochmal, was Thor Steiner Klamotten sind. Das ist eine Klamottenmarke?
Ja, das ist eine Klamottenmarke von Nazis für Nazis. Also da wird wirklich das Geld umgesetzt. Alles Geld, was da reingesteckt wird, kriegen auch Nazis. Das ist nicht so wie bei so Marken wie Fred Perry oder Lounsdale, wo die Nazis, die sich versucht haben anzueignen, aber wo die Firmen sich auch strikt gegen gewehrt haben, sondern bei Thor Steiner haben wir wirklich eine Klamottenmarke, die Nazis für Nazis entwickelt haben.
Das heißt, bei anderen Klamotten, Lonsdale ist eine Vereinnahmung durch Neonazis passiert, bei Thor Steiner sind die Firmenbetreiber Neonazis, die das auch wieder in Neonazi-Strukturen stecken.
Ja.
Da muss man sich bewusst sein, wenn man Thor Steiner Klamotten kauft, unterstützt man Nazis.
Genau. Also es ist so, wenn man Thor Steiner Klamotten trägt oder kauft oder verschenkt, weil es irgendwie der Enkel haben will oder so, dann unterstützt man damit die Nazis.
Mhm. Du bist von Frankfurt dann nach Marburg gegangen, hast dort studiert und Friedens- und Konfliktforschung, Philosophie, hast einen Abschluss als Magister und deine Magisterarbeit, da ging es um Gewerkschaften und Migration in der Bundesrepublik Deutschland. Also nicht in Deutschland, sondern in der BRD, also Bundesrepublik Deutschland. Wie bist du auf das Thema gekommen? Hat dir das jemand anempfohlen oder bist du da selbst drauf gekommen?
Nee, da bin ich so selber drauf gekommen. Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit Themen finden und habe dann halt einfach mir überlegt, was ist das, womit ich mich am meisten beschäftigt habe. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon relativ viel in Gewerkschaften Bildungsarbeit gemacht, mich in Gremien engagiert, war auch in einer Studiengruppe, die sich mit gewerkschaftlichen Fragen engagiert hat. Und Migration war halt in meinem Studium ein Schwerpunkt. Und dann fand ich es einfach spannend, diese Verknüpfung, mir das so ein bisschen einerseits historisch anzugucken, aber auch gegenwärtig, wie sind die Gewerkschaften, in der BRD, also so DGB-Gewerkschaften, wie sind die mit der Migration umgegangen, die es in der BRD gab?
Wie sind die damit umgegangen? Das Exzerpt, eine Magisterarbeit in 5 Sätzen, geht nicht, wa?
Sehr schwierig. Also das ist ein sehr problematisches Thema. Sie haben sich nicht gut verhalten, historisch gesehen, sondern also gerade die IG Metall hat dort immer ihre deutschen Kernarbeiter verteidigt, teilweise haben sie Streiks mit unterbunden von den migrantischen Kolleginnen und Kollegen. Also in den Anfang 70er Jahre gab es ja so eine Bewegung von wilden Streiks und dort hat die IG Metall gegen die Interessen der migrantischen Beschäftigten gearbeitet. Aber heute, würde ich sagen, sind sie da sehr fortschrittlich.
Du bist jemand, der so, könnte man sagen, politisiert wurde in der Gewerkschaftsbewegung. Ich lese IG Metall, Mitglied des Bezirks, Jugendausschuss IG Metall, Vorstandsmitglied Verdi, Ortsverein, DGB Mittelhessen, also in Hessen schon, in der DGB-Jugend, IG Metall warst du organisiert. Was hat dich in diese langweilige Gewerkschaftsklientel gezogen? Sollte doch eigentlich nicht so attraktiv für junge Leute sein. Oder ist es in Hessen anders?
Nein, ich glaube, das ist überall gleich. Die Gremienarbeit ist nicht so das, was unbedingt Leute direkt fesselt. Aber ich war in einer Gruppe, Arbeitsgemeinschaft für gewerkschaftliche Fragen. Das ist so eine Gruppe von Studierenden und MitarbeiterInnen der Uni in Marburg, die versuchen, so eine Schnittstelle zwischen Hochschule und Gewerkschaften zu stellen. Die gibt schon eine ganz lange Tradition. Und wir haben dort Texte diskutiert und haben einfach versucht, dann uns in die Bildungsarbeit von Gewerkschaften einzubringen, immer mit so einem kritischen Blick. Und das hat einfach mir einen Spaß gemacht, mich politisiert und dann.
Moment, Texte diskutieren, das ist ja, als junger Mensch würde mich ja sagen, das löscht mich ja total ab. Also ich dachte mal, es gibt andere Gründe, wie Menschen politisiert werden, dass irgendwie, dass da Emotionen dabei sind, dass man irgendeine Gruppe ist, die irgendwie cool sind, wo man sagt, wir machen gemeinsam was. Es waren bei dir Texte.
Ja,
nicht wirklich, oder?
Na, wenn man in der Gruppe Text diskutiert und das sich sozusagen als Gruppe erarbeitet, das finde ich ist wirklich, das bringt einen auch voran. Oder halt, wir haben auch Texte dann mit betrieblichen Kolleginnen und Kollegen diskutiert und auch zum Beispiel Marx, von Marx Texte, Lohnpreis, Profit, haben wir gemeinsam diskutiert an einem Wochenende. Und was man da hat man dann wirklich nochmal gemerkt, was das heißt, wir in unserem Elfenbeinturm, wir können uns diesen Text auch nicht komplett erschließen, sondern erst in diesem gemeinsamen mit den betrieblichen Kolleginnen und Kollegen, die haben uns nochmal völlig neue Blickwinkel gegeben. Und hat mich ungemein motiviert, dann mich da zu engagieren.
Also das hat dich politisiert, dass du sagst, also ich will verstehen, wie Gesellschaft funktioniert, wie Wirtschaft funktioniert, wie die Strukturen in diesem Land oder in Europa funktionieren?
Ja, das hat mich, aber das kommt natürlich auch durch so eine Unrechtsbewusstsein oder so. Das würde ich sagen, kommt damit einher. Also es,
aha, das sind wir. Also Unrechtsbewusstsein. Wann hat es bei dir eingesetzt, dass irgendwas nicht stimmt möglicherweise? Wo hat es bei dir Klick gemacht und wie alt warst du da? Weißt du das noch? Das ist doch irgendwie nicht gerecht oder da stimmt was nicht.
Ich glaube, das kann ich gar nicht so sagen. Ich bin relativ früh, war das bei uns schon üblich, auf Demos zu gehen.
Bei uns, bei dem Elternhaus oder?
Ja, einerseits Elternhaus, aber auch in der Schule. Also ich weiß noch, so die ersten Demos, wo ich als Schüler hin war, waren die gegen die Atomtests im Moror-Atoll. Sind wir irgendwie zum französischen Konsulat in Frankfurt gezogen. Aber ich glaube, auch vorher war ich schon
mit meinen Eltern. War das durch die Eltern, weil die Eltern kritisch waren oder aus welcher Ecke kommen die so?
Wie? Ja, die kommen schon, sind beide so in den Anfang der 70er Jahre nach Frankfurt gegangen zum Studieren und daher komme ich sozusagen
also zu meinen Eltern. Alt-68er.
Genau.
Ja, und also das hatte ich dann sozusagen auch politisiert, dann die Schule, das Studium. Dann ist es die Gewerkschaft geworden, weil du gesagt hast, die reden ernsthaft irgendwie und versuchen sich Gesellschaft zu erschließen. Andererseits ist ja die Rolle der Gewerkschaften auch immer schwierig und kritisch, wenn man über Rassismus in Gewerkschaften spricht, wenn man über diese Protektionismus, du hast es schon angesprochen, dass es eben die deutschen Arbeitnehmer geht, dass es eben um die Leute geht, die Arbeit haben und das auch manchmal sehr kritisch ist, gerade jetzt im europäischen Kontext und wir kümmern uns mal um die deutschen Arbeitnehmer, auch nicht so einfach, oder? Die Rolle der deutschen Gewerkschaften.
Ja, das auf jeden Fall und deswegen, aber daraus ziehe ich das auch, dass ich mich da engagieren will. Ich will mich deswegen da einbringen, ich sehe da ein Potenzial also und das und hoffe, dass das nicht in die falsche Richtung geht und deswegen gehe ich da hin und bringe mich ein durch Bildungsarbeit oder in gewerkschaftliche Diskussionen.
Fabian, ich stelle mir das schwer vor, dann abzuschalten, weil das ist ja nicht irgendwie ein Job, da gehst du hin, brätst mal ein paar Leute und dann ist wieder gut. Wie weit strahlt das in dein Leben und in dein möglicherweise auch Privatleben? Ist schwer, da tatsächlich abzuschalten und den Job hinter sich zu lassen, oder?
Ja, das funktioniert eigentlich kaum, würde ich mal sagen. Man geht in eine Kneipe und trifft abends Leute und dann kriegt man das Nächste erzählt, weil alle wissen ja, was man tut und man kriegt dann immer Sachen noch erzählt und andererseits mache ich den Job ja auch nicht, um irgendwann Feierabend zu machen und nur um Geld nach Hause zu bringen, sondern es ist ja auch für mich irgendwie, ich sehe das als eine wichtige Arbeit an. Deswegen finde ich, kann ich damit ganz gut leben. Mhm.
Erklär nochmal für den Leute, die nicht wissen, was Mobit ist und was du tust, was ein Berater bei der mobilen Beratung für Demokratie und gegen Rechtsextremismus in Thüringen tut, kurz Mobit. Du berätst Opfer von rechtsextremer Gewalt oder ist es mehr?
Nee, Opfer von rechtsextremer Gewalt beraten wir nicht. Die geben wir an oder verweisen wir an unsere Kolleginnen und Kollegen von der Opferberatung ESRA, weil die dafür ausgebildet sind. Wir beraten Leute, die sich engagieren wollen. So, auf dem Papier heißt das zivilgesellschaftliche Akteure. Das sind aber jeder so und jede hier in Thüringen, die sagt, ich habe ein Problem, kann ich irgendwas machen, könnt ihr mir helfen? Das fängt an bei der Hakenkreuzschmiererei gegenüber am Wohnhaus bis hin, da kommt Nazi-Aufmarsch und Leute vor Ort wollen sich entgegenstellen und fragen uns dann an, was müssen wir beachten, könnt ihr uns helfen? Und da kommen wir dann vor Ort, deswegen auch mobil, damit die Leute nicht zu uns kommen müssen in unser Büro, weil das wäre ja eine Hürde, sondern wir kommen wirklich zu den Leuten und helfen ihnen.
Also das Thema Thorsteiner-Klamotten haben wir eben besprochen. Das ist ja auch immer wieder so eine Geschichte. Ich habe das letztens bei einer Schulfeier erlebt, bei einer Verabschiedung. Da hatte dann ein junger Vater ein 28 drauf tätowiert, ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also das Blood and Honor, also eine Abkürzung BH. Und dann wurde sich gestritten, ist das wirklich ein Nazi? Ach nee, der hat doch so nette, süße Kinder und so weiter. Und dann sagt er, na, ist doch klar, der hat auch eine 28 da drauf. Und so, wieso 28? Die haben nun jahrelang das eigentlich erlebt und ihnen war nicht klar, dass das ein Nazi ist. Obwohl es für mich jetzt zum Beispiel offensichtlich war. Hast du auch den Eindruck, dass es da noch an Wissen fehlt und dass was das betrifft, ihr auch dann noch viel beraten müsst?
Ja, gerade in diesem Bereich Zeichen und Codes, Symbole, Klamottenmarken, da ist wirklich ein Wissensmangel da, teilweise halt wirklich auch bei, ich sag jetzt mal, Verwaltungsleuten, die das wissen müssten. Zum Beispiel steht ja in der Stadionordnung vom Erfurter Steigerwaldstadion steht ja drin, gibt es einen Paragraph, dass bestimmte Sachen ausgeschlossen sind, also Kleidermarken, die rassistische Tendenzen haben und vor so einem Hintergrund entstanden sind. Aber ich würde vermuten, dass dort nicht regelmäßig Schulungen durchgeführt werden für zum Beispiel den Security, den Ordnerdienst, die das dann wirklich ausschließen müssen.
Ist aber auch schwierig, weil sich auch mal wieder ändert. Also ist jetzt zum Beispiel, bleiben wir mal bei dieser Zahl 28, jemand hat irgendwo ein 28 stehen, kann man davon ausgehen, dass das ein Hardcore-Nazi ist oder sympathisiert er denn nur mit Blood and Honor, die ist ja in Thüringen zum Beispiel verboten oder in Deutschland?
Ja, also Blood and Honor, wenn es eine 28 ist, wirklich so in dieser Verbindung Blood and Honor, dann würde ich sagen, ist es ein Hardcore-Nazi, das tätowiert man sich nicht einfach so mal irgendwo hin, weil das wirklich eine sehr extreme Vereinigung war. Oder ist, sie existiert ja immer noch, da müssen wir uns nichts vormachen, weil das war ja europaweite Vereinigung und in anderen Ländern ist nicht verboten. Und nur so ein Verbot verhindert ja nicht, dass die Leute anfangen, ihre Gedanken zu ändern.
Was macht man da bei so einer Schulfeier? Spricht man denjenigen an oder also das ist ja, da kommt ja noch ein bisschen Wut hoch und Unsicherheit, ignoriert man den oder was ist, das ist schwierig, oder?
Ich glaube, ignorieren ist das Falsche. Man muss halt versuchen, entweder die Person direkt anzusprechen, aber da wäre zum Beispiel auch bei mir in so einer Situation die Hemmschwelle recht hoch. Man muss dann sich vielleicht Verbündete suchen und vielleicht auch den Weg über die Schulleitung gehen. Die hat in dem Moment das Hausrecht. Die kann halt auch sagen, nee, so Leute tolerieren wir hier nicht. Und dann versuchen dort auch klare Kante zu zeigen. Weil die Schule ist ja ein Ort, wo die Leute zu kritischem Denken angeregt werden sollen oder die Schülerinnen und Schüler das lernen sollen. Und dann finde ich es gerade schlimm, wenn eine Schule das einfach so toleriert, nur weil es der Vater ist. Dass man ihn dort lässt.
Macht ihr auch Beratung an Schulen für Multiplikatoren, dass die dann auch Bescheid wissen, sagen, was tragen eigentlich die Kinder, die Schüler, dann oftmals Eltern wissen ja auch nicht Bescheid?
Ja, das ist auch ein wichtiger Teil von uns, einfach diese Vorträge zu halten zu Klamotten, Codes, aber auch überhaupt zu Rechtsextremismus in Thüringen. Und das machen wir für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Also nicht für Schülerinnen und Schüler direkt, weil da sagen wir, da gibt es andere Stellen hier in Thüringen, so wie Netzwerk Demokratie Courage oder so, die einfach da fitter sind als wir und wir kümmern uns um Multiplikatorinnen, Multiplikatoren.
Das ist eine Arbeit, die auf der einen Seite anstrengend ist, aber auch irgendwie das Thema immer wieder wach hält. Ihr seid ja nicht die Einzigen, die was machen. Also du hast über ESRA gesprochen. Da wird es in einer guten Stunde auch nochmal ein Gespräch mit einem Kollegen geben, der tatsächlich diese Beratung macht für die Opfer. Trotzdem bekommt ihr das mit. Hast du den Eindruck, dass das seit den NSU oder seit dem Aufdecken der NSU-Morde und der Diskussion darum die Straftaten sich erhöht haben, oder ist nur die Wahrnehmung eine andere geworden? Was ist dein Eindruck?
Also wir haben das so ein Thema, wozu wir immer gefragt haben, was hat sich verändert seit Aufdecken NSU? Ich würde sagen, die Nazi-Szene hat sich nicht wirklich verändert. Die machen einfach so weiter wie zuvor, feiern sich da vielleicht noch ein bisschen mehr ab, schieben das ja alles auf den Staat irgendwie und reden von Staatsverschwörung. Man sieht, da gibt es halt auch eine enorme Dreistigkeit irgendwie. 4 Wochen nach NSU-Aufdeckung gab es in Gera die erste Demo, wo Patrick Wieschke wieder als Redner aufgetreten ist, der ja vorher schon beim Verhör war, weil er mutmaßlich Beate Zschäpe übernachtet haben soll. Ich würde sagen, die Wahrnehmung ist eine andere geworden. Also es wird mehr hingeguckt, das zeigt sich auch an den Fällen hier in Erfurt, glaube ich, dass so bitter es klingt, es ist keine Besonderheit. Irgendwie, wenn man sich die letzten 2 Jahre anguckt, es gibt immer wieder Übergriffe. Nur diesmal kommt es halt in die Medien.
Ist nicht dein Eindruck auch, dass Sie jetzt möglicherweise Märtyrer gefunden haben und die Bewegung dadurch gestärkt ist, weil Sie irgendwelche Helden haben und sagen, wir können jetzt irgendwie offener auftreten und oder ist es eher sogar eine Ängstlichkeit? Schwer zu sagen, oder?
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich weiß auch noch nicht, ob die so als Helden hinstellen, weil noch arbeiten sie ja dran, dass das nur eine Staatsverschwörung ist.
Ach so.
Natürlich gibt es bei Facebook gibt's ja immer diese Button, die man sich in die Bilder machen kann. Und da ist so Freiheit für Wolle irgendwie ein ganz beliebter Button bei den Thüringer Nazis, wo man schon sagen kann, okay, der wird da nochmal hervorgehoben. Aber ja, das wird man sehen.
Fabian, wann hat es dich hierher verschlagen?
Letztes Jahr im April bin ich hierher.
Du bist ganz frisch im Grunde noch, ja. Aber du bist noch nicht so ganz sicher, ob du hier leben möchtest.
Na, ich bin mir da noch nicht so sicher, aber ich glaube, vielleicht verschlägt es mich in ein paar Jahren in eine bisschen größere Stadt.
Du bist jemand, der auch mal nicht irgendwie einen Lebensmittelpunkt sucht, sondern noch so auf der Suche ist. Du hast jetzt keine Familie groß, dass du sagst, ich habe jetzt hier ein Kind und irgendwie einen großen Familienanhang sozusagen. Du bist noch unterwegs.
Ja, ich bin noch, kann man gut sagen, ich bin eigentlich jedes Wochenende irgendwie unterwegs, weil so langsam sich meine ganzen Freundinnen und Freunde über die Bundesrepublik verteilen und ich dann das Wochenende mal hier bin, dann mal dort und dann vielleicht mal in Erfurt und so.
Also wo du leben willst, das weißt du noch nicht genau, das ist noch offen. Du bist jetzt ein Jahr hier in Erfurt und ist es dein erster längerer Aufenthalt im Osten?
Ja, genau. Also vorher war ich recht wenig im Osten und jetzt zum ersten Mal.
Wie anders ist die Gewerkschaftsarbeit, wie anders ist die politische Arbeit? War das ein harter Kulturschock für dich?
Ich fand es gar nicht so schlimm. Also in dem Gewerkschafts...
So schlimm, wie man immer denkt, der böse Nazi-Osten, oder?
Ja, nee, auch meine Mutter hat irgendwie, war ganz erstaunt, als ich ihr erzählt habe, dass es auch hier Teeguts gibt, wo ich auch was denkst du denn, bitteschön?
Na, wir laufen ja nur mit Fußlappen rum und werden von russischen Soldaten versorgt.
Ja, ich glaube zum Beispiel, die kulturellen Unterschiede zwischen Hessen und Bayern sind viel größer als zwischen Hessen und Thüringen. Also...
Aber das ist doch eigenartig, dass sozusagen in Hessen, obwohl das doch näher dran ist, immer noch denken, ja, im Osten ist alles unmodern. Oftmals ist ja so, wenn man ins Ruhrgebiet guckt und sich die Infrastruktur anschaut, ist es sozusagen in Erfurt zum Beispiel natürlich ganz anders und der Osten ist strukturell ja eigentlich weiter. Aber das hält sich in den Köpfen auf jeden Fall noch so, dieses Vorurteil?
Ja, auf jeden Fall.
Bei denen, die noch nicht da waren?
Ja, das oder nur mal so ein Wochenende oder so. Ich glaube, da bleibt einfach dieses Vorurteil. Das liegt vielleicht auch daran, wenn man irgendwie reinfährt, also gerade wenn man nach Jena zum Beispiel auf der Autobahn fährt, dann sieht man ja von Jena-Lobe da diese Plattenbauten und das schreckt ab und da fühlt man sich total bestätigt erstmal und dann sieht man gar nicht die anderen schönen Ecken vielleicht so richtig. Und das braucht dann erst eine Weile, bis man das entdeckt.
Ein weiteres Vorurteil ist natürlich, dass es hier viele Rechtsextreme oder Nazis gibt. Das ist zum Teil dann bestätigt worden?
Das ist zum Teil bestätigt worden, aber ich würde das nie sozusagen als reines Ostphänomen sehen. Ich fühle mich, wenn ich nach Dortmund-Dorstfeld fahre, fühle ich mich genauso unwohl, wie wenn ich nachts durch Gera laufe oder dort vielleicht noch unwohler, weil dort die teilweise sogar gewaltbereiter sind. Und auch in Hessen ist ja nicht alles toll. Da muss man nur aus den Städten rausgehen, ins Marburger Hinterland oder so. Da gibt es auch sehr starke Nazi-Strukturen.
In den Innenstädten, in den schicken, frisch sanierten Innenstädten sieht es dann immer noch besser aus, weil das ja fürs Image schlecht ist. Die sind nicht unbedingt nazifrei, aber da kann man sich doch noch anders bewegen.
Ja, da hat man nicht unbedingt so ein unwohles Gefühl.
Kommen wir mal zum Thema Extremismus. Wir haben jetzt selbst in der halben Stunde, in der wir reden, häufig Rechtsextremismus gesagt. Nun habe ich letztens mit Jenny gesprochen, eine Kollegin, die sich auch mit dem Thema beschäftigt und die sagt, ja, wir wollen versuchen bei uns, bei der DGB-Jugend, das zu vermeiden, das Wort Extremismus. Schwierig, oder?
Ja, das ist schwierig. Ich tue mich da selber immer schwer, obwohl ich mich auch ausführlich damit beschäftigt habe. Also als ich auch noch bei der DGB-Jugend war, haben wir da ja auch so eine Kampagne, gibt es da ja.
Extrem demokratisch.
Aber bei meiner Arbeit kommt es halt so, ich muss ja auch mich mit den Leuten sozusagen auf einen Level, und wenn ich dann mit wissenschaftlichen Sachen anfange, dann verschrecke ich die Leute eher. Und da ist mir lieber, sie beschäftigen sich mit dem Thema und dann sagt man halt Rechtsextremismus, und es ist halt auch bei mir im Kopf einfach verankert, deswegen passiert mir das.
Trotzdem, die Frage Extremismus ist ja immer eine Gefahr, dass man sagt, also das politisch Extreme ist das Problem, und wenn man das nur ausmerzt in die eine oder andere Richtung, da gibt es ja die extrem Religiösen, die extrem Linken, die extrem Rechten, und wenn die ein paar wenigen durchgeknallt und wenn man die nur wieder befriedet und den das Hirn wäscht, dann ist die Gesellschaft wieder in Ordnung. Hat also auch eine Gefahr, so ein Extremismusbegriff?
Ja, absolut. Also das steckt ja schon in diesem theoretischen Konstrukt drin, was irgendwie vor allem Backes und Jesse, zwei Professoren der Politikwissenschaft in Chemnitz, irgendwie entwickelt haben, die immer von der guten Mitte ausgehen. Und dann alles, was nicht in der Mitte ist, die Ränder links und rechts, das ist das Böse, das Schlimme, die sich eigentlich gleichen. Deswegen gibt es dieses Hufeisenmodell, die Ränder nähern sich an. Es gibt dann, verwischen dann die Unterschiede zwischen links und rechts, aber sie haben immer nur den Blickpunkt der guten Mitte, und dadurch kann man aber auch nicht wahrnehmen, was für Rassismen in der Mitte herrschen oder auch Sexismus oder so. Also Sarrazin, finde ich, ist immer ein gutes Beispiel, wie sinnlos diese Extremismustheorie ist, weil Sarrazin würde danach nicht dem rechten Rand oder der ist nicht möglich, da dem rechten Rand zuzuordnen, aber er zählt für mich trotzdem mit seinem Denken zur extremen Rechten.
Könnte man sagen, dass die Familienministerin Schröder auch in diese Denkschule gegangen ist, also zu dieser Denkschule gehört?
Ja, das kann man, würde ich schon sagen, die hat das sehr verinnerlicht.
Diese das ist sehr verinnerlicht, das ist insofern gefährlich, wenn man da mal sagt, dass es in der Mitte, also in der Breite der Gesellschaft, es ist kein Rassismus, gibt keine Fremdenfeindlichkeit, keine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, aber das sollte doch eigentlich der Ansatz sein, oder?
Ja, also wir müssen, glaube ich, akzeptieren, dass das überall ist, das beweisen ja auch alle Studien irgendwie von deutsche Zustände, die ja dieses Konstrukt gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit entwickelt haben, bis aber auch so der Thüringen-Monitor, das halt in bestimmten Abwertungsmechanismen, dass das einfach in der Gesellschaft verankert ist, und deswegen versperrt das halt den Blick, wenn man nur das bei den Rändern verortet.
Und dann schiebt man natürlich auch das eigene Sein und Denken von sich weg und sagt, naja, ich bin schon aufgeklärt, ich bin auch emanzipatorisch, aber wie viel auch in uns drin steckt, was wir so vom Machismo bis zum Sexismus bis hin zu möglicherweise Antisemitismus, der so irgendwie unterschwellig ist, kann man ja bei sich selbst im Denken, in der Sprache entdecken, weil wir natürlich auch alle geprägt sind kulturell. Das ist für mich das spannende Phänomen, für dich auch?
Ja, das ich versuche mich da auch selber immer zu reflektieren, also wie trete ich auf, und manchmal merke ich ja dann auch irgendwie, dass wie ich jetzt aufgetreten bin, das ist auch nicht gut gewesen oder so. Und
aber wir sind da nicht mehr so, ne?
Ja, manchmal ist das so, und da muss man, das sind halt aber auch die gesellschaftlichen Umstände, in denen man sozusagen sozialisiert ist, aber da finde ich es halt wichtig, sich immer wieder selber zu hinterfragen, zu merken, so, ich bin an einer Stelle vielleicht zu weit gegangen, oder warum habe ich denn jetzt schon wieder diese Schublade im Kopf aufgemacht, und das immer wieder hinterfragen.
Bei sich selbst ist es das eine, aber wie macht man es bei den anderen, wenn man dann mit dem großen Zeigefinger ankommt und mit der moralischen Keule und sagt, du darfst aber jetzt nicht politisch korrekt, du hast sie jetzt falsch ausgedrückt. Das heißt, darfst du aber nicht machen, das ist nicht in Ordnung in diesem Kontext. Das löscht ja sowas von ab, und da ist man ja selber nicht nur der Uncoolste, sondern auch möglicherweise wird dann zum Nörgler, zum Unsympath und zum Moralisten. Schwierig, oder?
Ja, schwierig, habe ich selbst schon so erlebt oder wurde mir auch schon mal vorgeworfen, dass ich immer irgendwie zu sehr rumnörgel, gerade bei so Sachen wie Sprache. Aber ich finde es wichtig, ich würde nur nicht unbedingt mit dem Zeigefinger, sondern ich stelle dann einfach kritisch das hinterfragen. So, warum ja, hast
wie,
du
wie macht man das? Also ich meine, ohne dann einen Freundeskreis und zu verlieren oder ohne zu sagen, ach, der schon wieder will mir jetzt irgendwie schon wieder eine Diskussion ans Bein binden, der ist ja sowas von unsexy, uncool und überhaupt, der ist gar nicht lustig.
Ja, also ich würde das trotzdem so hinterfragen, auch wenn ich dann Gefahr laufe. Und das für mich dann auch, wenn halt Leute sozusagen nicht bereit sind, immer sich mit so Sachen zu beschäftigen oder auch mich selber, also mich dann zu hinterfragen, oder zu sagen, Fabio, was du da gesagt hast, dann weiß ich auch nicht, ob das so, so der enge Freundeskreis ist. Also weil in meinem engen Freundeskreis ist das schon so, dass man so drauf achtet, man diskutiert dann bestimmte Sachen. Und da gehört es einfach auch dazu, das kritisch zu hinterfragen. Mhm.
Manchmal ist ja Humor auch wichtig. Also das ist ja in den schlimmsten, extremsten Situationen, Menschenheit, also im Krieg, in den übelsten Situationen gab es den heftigsten Humor. Das ist, kann ja auch manchmal so ein Ventil sein, also sich über sich selber, über andere lustig zu machen, Sachen zu erhöhen. Da erlebe ich aber manchmal bei Leuten, die das alles eben sehr ernst nehmen und sehr politisch korrekt sein wollen, dass denen jeglicher Humor abgeht, dass die sagen, sich auch nicht über sich selber lachen können, auch manchmal über die eigene Borniertheit und über die politische Korrektheit. Ist Humor wichtig für dich, so eine über sich mal auch zu lachen und zu reflektieren und sagen, oh, jetzt habe ich es aber ganz schön ernst genommen.
Ja, ich finde schon, Humor ist wichtig. Tu mich nur, dass es eine Schwierigkeit ist, so irgendwie bei Sachen im Fernsehen oder so, da teile ich häufig einfach nicht den Humor. Aber ansonsten lache ich sehr gerne und lache auch über meine manchmal Dummheiten.
Fabian, du hast das in Marburg erlebt, dass der NPD, also dieser Truck ist ja undeutsch, also man muss ja sagen, also dieser Bus oder der Bus auch nicht, wie sagt man, dieser Transporter, der wird erst kurz nach 11 dann wahrscheinlich auftauchen oder wie hast du das in Marburg erlebt?
Ja, es war so, dass die um kurz nach 11 einfach in ein abgegittertes Gebiet kamen, dort dann sich damit beschäftigt haben, ihre Anlage aufs Dach des LKWs zu stellen und dann haben sie sich ihre Fahnen ausgerollt und standen da, glaube ich, zu siebt oder so in Marburg rum und haben dann zwei Reden gehalten, die recht lange waren und dazwischen schlechte Musik gespielt und dann sind sie wieder in ihren Bus und ihren VW-Bus gestiegen und abgefahren.
Das ist auch in Erfurt zu erwarten, also die Gitter sind ja auch schon wahrscheinlich mittlerweile aufgestellt, dass es jetzt kein Massenaufmarsch oder kein Aufmarsch von Neonazis wird, sondern tatsächlich nur so ein Pulk von Leuten, die aus dem Bus steigen, eine Rede halten, Musik spielen und dann wieder wegfahren.
Ja, genau. So ist das zu erwarten. So ist das halt auch angelegt, diese Tour. Es scheint nicht so wirklich Kontakt zu den lokalen Nazi-Strukturen zu geben. Wobei, da ist jetzt, muss man auch noch mal ein bisschen beobachten. Bisher waren es ja nur, da muss ich wieder auf diesen West-Ost-Unterschied kommen. Bisher waren es vor allem Weststädte, wo sie waren und jetzt kommen sie erst in den Osten. Und da ist jetzt nochmal spannend, ob das hier gelingt, dass lokale NPD-Leute dazukommen. Aber ich glaube eigentlich nicht.
Ihr verfolgt ja sicher auch die einschlägigen Nazi-Seiten. Ist dort mobilisiert worden? Ist da aufgerufen worden, zu dieser Deutschland-Tour auch zu kommen?
Das ist natürlich bei NPD Thüringen ist das beworben worden, aber auch nicht groß. Es gab dafür war der Zeitraum auch zu kurz. Die haben ja erst letzte Woche bekannt gegeben, dass sie diesen Montag kommen. Wir dachten ja eigentlich, letzten Freitag wären sie schon hier. Aber das ist gar nicht so drauf angelegt, da groß die Leute hin zu mobilisieren.
Es ist wahrscheinlich geht um Presseecho und Medienecho. Was wir Ihnen jetzt natürlich geben, ist das auch ambivalente Geschichte, dass wir natürlich, also die Gegendemonstrationen, die Proteste sind gut und das ist sicher auch richtig, aber die Aufmerksamkeit, die hat ja jetzt die NPD, dadurch, dass wir jetzt schon wieder drüber reden und es diese Gegenproteste gibt.
Aber ich finde das eine gute Aufmerksamkeit sozusagen für unsere Sache, weil wir reden über die NPD, es nehmen Leute wahr, dass das sozusagen eine, also es ist eine Publicity, die ihnen schadet, glaube ich. Und das ist lieber nicht totschweigen, weil dann könnten Leute denken, ach, die NPD ist ja nicht so schlimm, wenn die jetzt da ungestört einfach ihre Veranstaltung machen und wir nicht protestieren würden, würde sich das, glaube ich, bei dem einen oder anderen im Kopf verankern, ach, da die stellt ja kein Problem dar, warum soll ich dann nicht da mein Kreuzchen machen? Die sagen ja vielleicht sogar in meinem Denken irgendwie was Tolles und dann mache ich da das Kreuzchen. Deswegen finde ich es wichtig, immer egal wo die auftauchen, sich entgegenzustellen und dann halt auch darüber zu berichten, halt über die Gegenproteste. Nicht so sehr über die NPD, sondern wirklich über die Aktiven, die da sich gegenstellen, querstellen. Wobei man auch, also wenn man über sie berichtet, dann wirklich kritisch hinterfragen oder auch aufarbeiten, was die da fordern. Und
das kann man vielleicht nochmal zusammen nochmal sagen. Wir werden ab 11 ja zumindest das auch nochmal thematisieren. Was ist das Menschenverachtende und das, weiß nicht, ob es verfassungsfeindlich ist, aber zumindest das, was es aus deiner Sicht zu bekämpfen gilt, was die NPD vertritt?
Also die vertreten einen menschenverachtenden Kurs. Dadurch, das sieht man heute auch, geht es ja raus aus dem Euro, ist ja das Motto von ihnen. Da wird einfach ihr völkisches Kapitalismusmodell transportiert. Sie haben die Vorstellung von einem, sie wollen nicht den Kapitalismus in Frage stellen, sondern sie wollen den einfach völkisch konnotieren, zu sagen, wir Deutschen und dann die deutsche Volksgemeinschaft nehmen und nur für die, denen soll es gut gehen und nicht irgendwie so eine Solidarität zu anderen Menschen.
Eigentlich absurd, weil uns geht es vermeintlich gut. Also der Wohlstand, der basiert ja genau auf den Exportgeschichten innerhalb von Europa. Die basieren auf dem Euro. Das ist ja eigentlich entgegen jeglicher Logik und nachgewiesenen Geschichten, die ja jeder Wirtschaftswissenschaftler im Grunde und jeder Politiker auch zumindest anerkennt, dass es Deutschland nur so gut geht, weil wir exportieren, was den Euro gibt.
Ja, und wir wären auch nicht in der Position, wenn es sozusagen die migrantischen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter nicht die ganze Zeit in der Bundesrepublik gegeben hätte. Also dann würde es uns jetzt auch nicht so gehen, wie es jetzt geht.
No, das wäre nochmal ein separates Thema. Ich würde abschließen, weil unsere Stunde ist ja irgendwie leider schon um, zu diesem Arbeitskreis kommen. Wir haben es angekündigt, Grundlagen der Gesellschaftskritik. Da arbeitest du seit einigen Jahren. Was ist ein Arbeitskreis Grundlagen der Gesellschaftskritik?
Das ist, gehört sozusagen zur AGF dazu, also zur Arbeitsgemeinschaft Gewerkschaftliche Fragen. Und da bieten wir in Marburg so ein jedes Semester oder versuchen jedes Semester und jedes eher wird es jedes Jahr einmal eine Art außeruniversitäres Seminar an, wo wir mit Leuten Texte lesen, diskutieren wollen, abseits dieses Unibetriebs. Nicht, dass sie immer nur ihren nächsten ETCS-Punkten hinterherhatzen müssen, sondern...
Also die das dann lesen, die meinst du tatsächlich ernst, interessieren sich dafür. Was sind denn deine Grundlagen für Gesellschaftskritik? Ist das für dich, sind das die wirtschaftlichen Grundlagen, die politischen, Rechtsstaat, Demokratie? Was kritisierst du an dieser Gesellschaft, in der du lebst?
Das ist ganz schön viel, was ich da kritisiere. Ich denke, man muss... sich dem gesamten Konstrukt sozusagen, man kann sich nicht einzelne Teile rausnehmen, weil dann läuft man Gefahr, irgendwie Sachen außen vor zu lassen. Also es gibt nicht diesen klassischen so Sachen wie Hauptwiderspruch, dass nur, wenn wir die Ökonomie aufbrechen, da die Ausbeutungsverhältnisse, dann ist alles gelöst. Daran glaube ich nicht, sondern man muss das Gesamte sehen und da gucken, wo sind da Ausbeutungsverhältnisse oder Diskriminierungsverhältnisse und das in Frage stellen, um so eine bessere Gesellschaft möglich zu machen.
Die bessere Gesellschaft würde heißen, dass wir dieses jetzige Wirtschaftssystem überarbeiten oder muss das komplett in Frage gestellt werden? Wie hart bist du da in deiner Kritik, in deiner Kapitalismuskritik?
In meiner Utopie würde ich sagen, komplett in Frage stellen. Jetzt würde ich sagen, kleine Schritte helfen vielleicht auch schon weiter, aber das ist sozusagen im Kapitalismus ist ja angelegt, dass es immer wieder Krisen gibt. Es muss eine Ausbeutung stattfinden, damit dieses System weiter funktioniert und das von daher, und solange es eine Ausbeutung gibt, können wir, ist das nicht die Gesellschaft, in der ich gern leben würde. Aber das ist, da sage ich halt auch, es ist so eine Art Utopie, das ist so mein Fernziel, wo ich gern mal hinkommen würde, aber.
Ja, Cohen Bendit hat mal gesagt, solange man noch für wenig Geld sich ins Auto setzen kann nach Venedig und dort einen Kaffee trinken kann, werden wir es ganz schwer haben mit unserer Argumentation, weil der Wohlstand, die Bequemlichkeit und das, was wir alle ja irgendwie genießen können, unser größter Feind ist. Und solange das so ist, werden wir es ganz schwer haben, mit unserer Argumentation dieses Wirtschaftssystem in Frage zu stellen. Hat er da ein bisschen recht?
Ja, hat er, wobei ich da auch, da habe ich immer so meine Schwierigkeiten. Da läuft man ja dann auf so eine Verelendungstheorie raus. Also wenn es uns richtig schlecht geht, dann kommt die Revolution. Das will ich auch nicht. Also da bin ich doch zu sehr Hedonist für, um zu sagen, mir muss es schlecht gehen, damit dann die Revolution kommt. Also es ist schwierig. Es ist so ein Zwiespalt, in dem man sich bewegt.
Der Zwiespalt ist, dass wir jetzt in 2 Minuten das genau nicht ausdiskutieren können, aber vielleicht als Anregung, das weiter zu diskutieren. Wenn ich jetzt mit dir oder mit Mobit oder mit anderen, mit DGB-Leuten, du engagierst dich ja auch noch in diesen Kreisen, Kontakt aufnehmen will und da mitarbeiten will, kann man das tun?
Ja, das ist, also bei Mobit, da kann man uns fragen, wenn man sich gegen Nazis engagieren will. wenn man jetzt sich gewerkschaftlich engagieren will, ist so, dass Filler eine ganz gute Anlaufadresse ist. Ja, das offene Jugendbüro der DGB-Jugend. Dort wird einem weitergeholfen und da manchmal bin ich da auch zu treffen.
Ja, ich bedanke mich bei Fabian Wagner. Alles Gute für deine Arbeit. Danke fürs Kommen und dir noch einen trotzdem angenehmen Tag.
Ich danke auch für das Gespräch.
Tschüss.
Ciao.